Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Lynn, ich war im Kino und ich habe einen Film gesehen und musste so krass an dich denken, dass ich dir jetzt gleich davon erzählen muss. Und zwar gibt es eine Oslo-Trilogie. Der Regisseur hat einfach so 3 Filme über die Liebe gemacht.
Mhm. Und aber das ist nicht Karl-Ove Knausgård.
Nee, Karl-Ove Knausgård wird da gemobbt in dem Film quasi.
Oh,
Da will nämlich eine Figur, gut, das können wir auch noch kurz erklären, da will nämlich eine Figur gerne so eine Ausstellung zu Liebe machen und zu gleichgeschlechtlicher Liebe zum Jubiläum der Stadt. Und dann werden ihr dafür aber die Mittel nicht bewilligt. Und dann sagt sie, die Leute von der Stadtverwaltung, die fanden es eher cool, wenn Karl-Ove Knausgård kommt und so eine Ausstellung kuratiert zur Widerstandsbewegung und sowas und sind dann so voll genervt davon, weißt du, so. Das war schon ein bisschen lustig. Aber das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, es gibt da verschiedene Liebesgeschichten, ich will da jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber eine, es gibt so einen Typen, der ist Geologe und der liebt einfach Steine, ne? Und es gibt so, und ich musste da so an dich denken, weil du ja auch so eine Begeisterung für Steine hast, und dann sitzt er mit dieser Frau, die lernen sich gerade kennen, die sitzen so am Lagerfeuer oder am Kamin und er erzählt ihr von seiner Liebe zu Steinen und dann irgendwann sagt sie so, ich finde es so bewundernswert, dass du dich so für Steine interessierst, ne? Und dann sagt er, naja, ich interessiere mich ja nicht nur für meine Arbeit, ich liebe ja auch meine Tochter und so.
Ja.
Und dann sagt sie, um was liebst du mehr? Das kann ich nicht entscheiden. Ich musste einfach so an dich denken, ohne das jetzt sozusagen auf dich übertragen zu wollen. Ja. Aber ich dachte, wenn es mal so einen absoluten Steinliebhaber gibt, das musst du doch zumindest erfahren, Lynn.
Ja, danke, dass du da an mich gedacht hast. Vielleicht schaue ich mir das mal an.
Ja,
reicht mir schon als Grund, diese Trilogie.
Mach das mal, es ist auch ein sehr, sehr guter Film. Okay, dann kommen wir zur heutigen Folge.
Im Vulkan.
Lynn, ich habe gleich mal zu Beginn eine Frage, und zwar ist jemand gestorben, eine britische Schriftstellerin, die Jane Gardam hieß. Kanntest du die? Hast du den Namen mal irgendwo gehört?
Wenn ich das jetzt nicht komplett verwechsel, war das doch eine relativ bekannte Autorin.
Ja, ja, genau.
Und die hatte doch, ich erinnere mich an so ein grünes Buch, wo so ein Muster drauf war, also von so einer Tweedjacke oder
ja,
sowas.
Ja, genau.
Und die, also ich habe nichts davon gelesen, aber ich erinnere mich, dass die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat.
Und das Interessante fand ich, wir haben ja jetzt in letzter Zeit schon mal so ein paar bei Harper Lee so interessante Biografien, ne? So interessante Schriftstellerbiografien. Bei ihr ist es so ein bisschen ähnlich. Sie ist nämlich eine Spätzünderin gewissermaßen gewesen. Mhm. Und zwar hat ihre schriftstellerische Laufbahn erst Fahrt aufgenommen, als sie schon das dritte ihrer Kinder eingeschult wurde. Das heißt, sie war erst mal eine Zeit lang, hat sie es halt versucht und war dann aber auch mit den Kindern beschäftigt. Und mit 43 Jahren hat sie ihr Debüt veröffentlicht, weit weg von Verona. Und was ich ganz bemerkenswert dazu fand, sie hat ein Zitat dazu gesagt. Und zwar hat sie gesagt, also rückblickend auf ihre Veröffentlichung von ihrem Debüt damals, ich glaube, ich wäre gestorben, wenn es nicht veröffentlicht worden wäre. Und hat sich selbst als eine Besessene bezeichnet, wenn es um den Wunsch ging, Schriftstellerin zu werden. Das heißt, die hat ihre Kinder gekriegt, hat sich dann darum irgendwie gekümmert, ne? Und das hat dann erstmal gedauert. Aber dieser Wunsch war einfach so stark, dass es einfach so durchgetragen hat, weißt du? Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Dann hat sie halt relativ spät Karriere gemacht. Dann kommt aber das, was du jetzt erzählt hast. Sie hat nämlich Kinderbücher, Kurzgeschichten geschrieben und eine Romantrilogie über einen Anwalt und die komplizierte Ehe mit seiner Frau. Die Bände heißen Ein untadeliger Mann, Eine treue Frau und Letzte Freunde.
Ja,
das sind die du meintest.
Genau.
Und das Interessante an diesen Bänden ist, also ich finde das von der Herangehensweise ganz interessant, die erzählen quasi eigentlich immer dasselbe, aber aus verschiedenen Perspektiven.
Also das wird nicht in einem Buch verhandelt, sondern
genau,
das Buch
eigentlich
wird
das Thema
für die Perspektive
gewechselt. Und die haben Gardam auch international bekannt gemacht. Sie zählt sogar inzwischen zu einer der bekanntesten britischen zeitgenössischen Schriftstellerinnen. Den ersten Band der Trilogie gehörte die BBC 2015 dann zu einem der besten britischen Romane. Und ich fand auch ihre deutsche Veröffentlichungsgeschichte ganz interessant. Da wurde sie nämlich auch erst spät übersetzt. Also es ist ja so, sie kommt in Großbritannien, mit 43 fängt sie an und baut sich das dann so langsam auf. sie war schon Mitte 80, als sie hierzulande bekannt wurde, weil es so lange gedauert hat, bis man sie übersetzt hat. Und dann gab es aber halt einen totalen Hype, deswegen kennst du auch diese Bände und deswegen ging es mir auch so, dass ich, als ich die Nachricht gelesen habe, sie ist tot, ich sofort gedacht habe, warte mal, ich will mal kurz wissen, wer das ist, weil mir kommt es so vertraut irgendwie vor, weißt du? Genau. Also gibt es da vielleicht schon einiges zu entdecken. Und von Jane Gardam kommen wir zu einer anderen Schriftstellerin, die noch gar nicht so lange her verstorben ist, nämlich zu Joan Didion. Und hast du mitgekriegt, dass von ihr ein neues Buch veröffentlicht wird aus dem Nachlass?
Nein.
Okay. Ich gebe dir da
deswegen
gerne das Update.
Deswegen habe ich doch dich, Josef. Ja, weißt du, damit genau sowas nicht an mir vorbeigeht.
Gerne das Update. Das Buch heißt Notes to John, zumindest im Englischen. Ich glaube, man hat den Titel im Deutschen quasi gelassen. Und das ist eigentlich ihr privates Tagebuch gewesen, was sie während einer Therapie geführt hat.
Oha.
Und sie hat darin sozusagen das, was sie dem Therapeuten erzählt hat, drin und auch das, was der teilweise auch das, was der Therapeut geantwortet hat, mit aufgenommen. Es geht da drin um Alkoholismus, um Depressionen und ganz viel um ihre komplexe Beziehung zu ihrer Tochter Quintana, über die sie auch das Buch geschrieben hat, Blaue Stunden.
Die ist ja auch verstorben. Ne?
Genau, die ist auch verstorben. Und Blaue Stunden war das letzte Buch von Joan Didion. Das Ding ist, es heißt Notes to John, also Notizen zu John, also für ihren Ehemann quasi. Der taucht aber tatsächlich in dem Buch kaum vor. Also taucht kaum auf, weil es eben hauptsächlich um die Tochter geht.
Und das Buch war auch zur Veröffentlichung ursprünglich gedacht?
Nee, Joan Didion wollte nicht, dass das veröffentlicht wird.
Und sowas finde ich so
und
schlimm.
Genau darüber wollte ich mit dir reden.
Ich habe es mir schon gedacht und ich hasse das. Warum?
Genau, weil der Kritiker John Self hat auch in der Times dazu geschrieben und die Kritik ging genau in dieselbe Stoßrichtung. Die Kritik des New Yorker ging auch in die Stoßrichtung, weil sie halt sagen, diese Notizen sind halt total unorganisiert. Da ist nichts von dem, was Joan Didions Stil auszeichnet. Ja. Und Joan Didions Beschäftigung mit bestimmten persönlichen Themen war ja deswegen so brillant, zum Beispiel in das Jahr Magisches Denken oder Magischen Denkens oder in Blaue Stunden, weil sie den Stoff so extrem durchgearbeitet hat, dass es am Ende so eine ganz kondensierte, sehr kühle, sehr klare Form gab für dieses ganze emotionale Leiden. Und in dem Tagebuch fließt halt alles raus, es wiederholt sich alles ständig. Dann sagt der Psychiater sagt dann wohl auch immer wieder dieselben Sachen. Ja. Das heißt, das ist irgendwie so ein bisschen und man hat ihr quasi dadurch, dass man das veröffentlicht, das wird dann so von Verlagsseite wird es dann gepriesen als so quasi noch ein Schlüssel zu ihrem Werk und das, was wir noch gebraucht haben, um sie wirklich zu verstehen und sowas. Aber eigentlich nimmt man ihr halt das weg und sagt hier.
Also es ist völlig eine völlige Missachtung der Privatsphäre und ich frage mich auch, wer das erlauben darf. Also das muss ja ein Erbe oder eine Erbin.
Ja, das sind ja meistens die Erben, ne, die dann sagen, okay, weil sie halt wahrscheinlich auch einfach wissen, damit lässt sich halt Kohle verdienen, ne?
Und ich will ja niemandem irgendwie, der es nötig hat, sozusagen vorwerfen, dass er Dinge zu Geld macht.
Ich würde aber schätzen, dass die von Didion schon genug geerbt haben. Also ich glaube, die verkauft sich ja auch sonst gut, weißt du. Das ist ja nicht
und dann finde ich es irgendwie einfach wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Wenn unsere Teekanne spricht wieder mit uns. und dann finde ich es einfach wirklich, wirklich schlimm. Und kann es. Also ich glaube, dass es gibt so Bücher, die ich dann aus Prinzip nicht lesen werde. Und sowas zum Beispiel zählt dazu, weil ich finde, wenn schon die Öffentlichkeit diese Privatsphäre nicht wahrt, dann will ich zumindest diese Privatsphäre bewahren und das nicht lesen.
Ich glaube, da sind wir uns sehr einig und das wäre ja auch was anderes gewesen, wäre das zum Beispiel vielleicht nicht so deutlich gewesen oder so. Ja. Ne? Es gibt ja manchmal auch Projekte, die werden gefunden. Bei Harper Lee war es ja so, ihr erster Roman wurde dann relativ spät gefunden. Ich glaube, da war sie aber sogar noch am Leben.
Ja.
Und der war einfach halt verschollen gewesen oder sowas.
Genau.
Ne? Aber das war ja so, sie hat es ja wirklich in ihre Schublade liegen und sie hat ja selber gesagt, das veröffentliche ich nicht noch zu Lebzeiten sozusagen.
Ja. Daran habe ich
und
nicht gearbeitet in dem
das
Sinne.
Das ist absoluter Blödsinn.
Ja.
Dann kommen wir noch zu einem anderen Thema. Der Deutsche Sachbuchpreis ist raus und ich wollte mit dir mal, also ich dachte irgendwie so, als ich diese Bücher gesehen habe, ne? Die sind ja irgendwie so beim Sachbuchpreis immer auch so ein bisschen Spiegel der aktuellen Gesellschaft, weil diese Sachbücher handeln halt von den Themen, die uns gerade umtreiben.
Ja. Und was treibt uns denn so um? Erzähl mal.
Ich habe eine Themenliste nämlich erstellt. Pass auf. Tech-Konzerne, Kinderschutz, Krieg und Frieden, Ost und West, Mensch und Maschine, Klimawandel. Und dann etwas herausfallend, aber natürlich muss auch ein bisschen Kultur mit rein ins Thema. Die Anfänge der Kunst und eine Biografie über Victor Hugo.
Ich finde einfach diese Mischung ist cool. Ist diese Liste nicht immer gleich auch? So, so Mensch und Maschine, Krieg und Frieden, das sind doch immer Ost-West, immer die gleichen Themen.
Total. Ich habe gedacht, wir können uns ja bei Gelegenheit mal den Sieger angucken. Der wird am 17.06.25 verkündet. Aber was ich mich beim Durchgehen so ein bisschen gefragt habe, weil das, liest du Sachbücher, um was über die Welt zu erfahren oder um dich über die politisch-gesellschaftliche Lage oder weiß ich nicht, zu informieren? Liest du generell gern Sachbücher?
Ja, schon. Doch, ich lese eigentlich gerne Sachbücher. Also ich zähle jetzt mal unter Sachbuch auch sowas wie eine Biografie über Caspar David Friedrich zum Beispiel.
Das würde, ja.
Ne? Oder ja. Zu gewissen Personen.
Aber wir zählen mal Essaybände ein bisschen raus, ja?
Würde ich sagen,
weil schwieriger. Ich finde, das ist irgendwie so, Sachbuch, finde ich, hat sowas sehr, also eine Biografie würde ich auch mit reinziehen, aber ich finde, Essaybände ist nochmal was anderes, eine andere Form.
Ja, das stimmt, ich lese auch trotzdem auch Sachbücher, vielleicht nicht so viel, also vor allem befinde ich mich wahrscheinlich wirklich an dieser Schnittstelle zwischen Sach- und Literatur in diesem Essaybereich. Aber ich lese schon auch Sachbücher, weil ich finde, wenn die gut und unterhaltsam geschrieben sind, dann hat das auch was für mich, was mit Weiterbildung zu tun, was mir einfach liegt. Bestimmte Themen interessieren mich halt sehr. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wann ich das letzte Mal ein politisches Sachbuch gelesen habe. Also mich interessiert dann sowas wie die Oder, ein Fluss, bla, irgendwas. Also so Phänomene. Und gerade bei diesem politischen sollte ich das mehr machen, weil das Ding ist ja, lass mich das ganz kurz erklären. Gerade politische Phänomene sind schwer zu durchschauen, weil sich vieles so schnell entwickelt tagtäglich. Und gerade Bücher von ExpertInnen, die sich die Zeit nehmen, Sachen im Gesamtzusammenhang darzustellen, würden da, glaube ich, viel Verständnis erzeugen und mich also in einem Bereich bilden, wo ich einfach Nachholbedarf habe. Aber ich habe auch ehrlicherweise immer diesen Impuls, mich vor diesen Sachen, soweit es geht, so in Anführungszeichen zu schützen. Wir kommen da ja heute vielleicht auch bei unseren Büchern, die wir besprechen, drauf, was das für ein Bedürfnis ist, sich so vom politischen Weltgeschehen, sich das nur dosiert reinzuziehen, sage ich jetzt mal. Aber deswegen, wie ist das bei dir?
Ja, lass uns später nochmal drauf kommen. Ja. Das ist eigentlich ein guter Hinweis, weil ich glaube, und bei unseren Büchern wird's um dieses Thema auch gehen. Ne? Ich habe noch eine letzte Nachricht, und zwar, Lynn, was ich gelesen habe. Magma bildet den Glutkern unseres Planeten und ohne die Eruptionen in Urzeiten gäbe es weder Kontinente noch Berge, weder Lebensräume noch Leben und doch sind Vulkane bedrohlich, nicht zuletzt, weil sich ja Ausbruch selbst mit den modernsten Messgeräten weder räumlich noch zeitlich exakt vorhersagen lässt. So gehört der Vulkanismus zu jenen Naturphänomenen, deren unberechenbare geologische Gewalt immer neue Geschichten entfesselt hat. Darin geht es um menschliche Hybris, Furcht und Schönheit des Erhabenen und die allerletzten Fragen. Woher kommen wir und wohin geht diese Welt? Das habe ich der Website des Mattes und Seitz Verlags entnommen, wo ein neuer Band bei den Naturkunden erscheint von Lynn Penelope Rieger.
Huch, wer ist das denn?
Wer ist das denn? Zerbrochenes Feuer, das passt auch perfekt zu unserem Im Vulkan. Und ich wollte dich mal fragen, wie ging es dir so jetzt, nachdem es konkret geworden ist?
Ja, ich bin selig die letzten Wochen tatsächlich. Bist
du schon auf der Wolke?
Ja, ich bin extrem froh, dass es jetzt angekündigt ist. Das heißt, nur noch höhere Gewalt kann das Erscheinen dieses Buches verhindern. Es ist lustig, weil gestern habe ich die Satzfahne bekommen und das finde ich auch so skurril irgendwie. Das Buch ist angekündigt, so als wäre es ein fertiger Text und tatsächlich ist es aber noch nicht gedruckt, was ja auch klar ist. Wir sind ja jetzt, es kommt im Oktober raus, wir sind also noch ein bisschen im Vorlauf.
Aber das sieht im Internet schon so fertig aus, ne? Als ob man nur irgendwo draufklicken müsste, um es zu bestellen.
Ja, und das finde ich irgendwie verrückt, dieses Auseinanderklaffen von Wirklichkeit und dem, was eben ja schon, also in der Zukunft noch liegt. Und gleichzeitig habe ich jetzt eben bis nächste Woche die Aufgabe, die Satzfahne nochmal durchzugehen. Und du kennst das, in der Satzfahne ist natürlich keine großen Sprünge mehr möglich.
Ja, ja.
Und ich weiß noch beim Lektorat, wo es eben noch um große Änderungen auch ging, da habe ich oft gedacht, oh Gott, zum Glück arbeiten wir da gerade noch dran, weil die Stelle hier finde ich gerade furchtbar. Wie ist die so lange da drin geblieben? Und natürlich ist meine größte Angst jetzt, die Satzfahne zu lesen und zu denken, nee, Moment, das muss ich alles nochmal ändern. Aber gut, wir haben sehr, sehr viel daran gearbeitet, also meine Lektorin und ich. Und ich bin eigentlich guter Dinge und freue mich ehrlich gesagt, wenn ich nächste Woche dieses Dokument abschicke, weil wir hatten jetzt, du warst ja so ein bisschen nah dabei an dem ganzen Prozess, neben diesen ganzen groben Änderungen in den letzten Jahren hatte ich jetzt 2 Lektoratsrunden, die sich auf Feinheiten bezogen haben und jetzt nochmal die Satzfahne und ich hoffe dann habe
ich glaube, da sind wir auch beim Thema Sachbuch, ne? Also so dieses, es ist dann halt doch, da sind auch extrem viel Informationen einfach in dem Text und die dann auf der einen Seite quasi sprachlich richtig rüberzubringen und zweitens soll auch irgendwie alles schon korrekt sein und schon verständlich sein und so. Es ist dann halt auch nochmal ein größerer Aufwand, glaube ich, als teilweise bei so fiktionalen Texten, die man einfach erfunden hat, weißt du, wo es nur darum geht, klingt das jetzt gut oder nicht und das war's. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und fand es auch schon sehr schön, das zu sehen, dass es einfach da ist.
Das ist hübsch geworden,
und dass es so real ist, weißt du? Weil du hast ja auch aus diesem Prozess einfach erzählt und es ist ja ein sehr aufreibender Prozess trotzdem auch gewesen und das wird super, Lynn.
Die helle Kammer. Ja, wir haben uns für diese Folge 2 Neuerscheinungen rausgesucht und auf den ersten Blick haben die nicht viel miteinander zu tun, aber ich glaube, dass sich vielleicht ganz interessante Parallelen ergeben. Und zwar haben wir dabei Verzweiflungen, ein Essay von Heike Geißler bei Surkamp erschienen und den neuen Band von Rebecca Solnit, Hoffnung in der Dunkelheit, bei Matthes und Seitz erschienen. Und ich finde, Hoffnung und Verzweiflung, das sind einfach so, also für mich ist das so, die Medaille quasi, die 2 Seiten der Medaille. Es ist für mich ganz, ganz eng verwoben und es sind auch für mich 2 Emotionen, die so grundsätzlich mein Leben bestimmen, würde ich mal behaupten.
Das ist auch so schön von den Farben, ne? Das eine Buch ist ganz rot, das andere ganz gelb. Irgendwie hat das echt so ein bisschen, als ob die so ein Tandem bilden zusammen.
Ja, als ob man beide lesen sollte. Das Ding ist, ich bin total gespannt, weil ich habe das eine gelesen, du das andere und mal gucken, ob wir dann einfach tauschen nach der Folge. Also es ist so, ich habe Heike Geißler Verzweiflung gelesen und ich finde es gar nicht so einfach, dieses Buch zu beschreiben. Heike Geißler ist ja eine Leipziger Autorin, die hat jetzt übrigens parallel noch im Berlin Verlag, glaube ich, einen weiteren Band über Arbeit veröffentlicht. Arbeit ist ja so ein großes Thema bei Heike Geißler, das hatten wir schon in Saisonarbeit, also dieser Amazon-Geschichte und wir hatten den Roman Die Woche auch zum Beispiel, wo es auch viel um Arbeit ging, aber auch schon dieses Gesellschaftliche, das Politische schon drin gesteckt hat. Und hier haben wir ein Buch, das würde ich mit einem Bild, das im Buch selbst aufgegriffen wird, vielleicht versuchen, durch seine Bilder und seine Art, wie es gebaut ist, dir zu beschreiben. Es gibt hier relativ weit vorne auf den ersten Seiten etwas ganz Interessantes, nämlich da wird, Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Nicht, dass ich was Falsches sage. Es gab hier nämlich eine Stelle über eine Pflanze. Und ich finde, das ist fast das Prinzip des ganzen Buches. Also, ich weiß nicht, ob du Herbarien kennst, wo so Blätter gepresst werden und wo dann steht, was für eine Pflanze das ist.
Ja, wir mussten das in der Schule mal selber basteln.
Ja,
du das noch?
Ja, ich kenne das so noch und ich habe das geliebt.
Wald gehen und dann bitte. Ja.
Genau, und dann so mindestens 10 verschiedene Pflanzen und meistens hat man so Baumblätter genommen und so weiter. Ich will das übrigens die ganze Zeit mal wieder machen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe das sehr geliebt und hier ist die Verzweiflung, die titelgebende Verzweiflung, eine Art Pflanze und das Buch scheint mir wie so der Wunsch nach einem Herbarium, diese gepressten und damit unschädlich gemachten Pflanzenteile zu betrachten, während die Autorin Heike Geißler selbst eingeht wie eine Pflanze. Und das ist eben das, was hier auch so beschrieben wird. Also das mit der Pflanze der Verzweiflung, nenne ich es jetzt mal, ist natürlich meine Lesart, aber sie schreibt hier selbst, ich schreie also nicht, ich gehe ein irgendwie, ich verkümmere auf stumme Art. Das ist das berühmte Ersticken an allem, was eigentlich raus muss, aber nicht raus kann. Das ist das, was die Verzweiflung in ihr anrichtet und dennoch findet sie quasi eine Sprache und findet zur Sprache mit Hilfe dieses Textes und macht diese Verzweiflung lesbar, aber immer unter der Gefahr einer Verwandlung selbst einzugehen an der Verzweiflung, bevor man sie eben genug betrachtet hat, um sie irgendwie zu bändigen und zu verstehen. Gleichzeitig ist das Buch als Essay sehr fragmentarisch gebaut. Also es gibt viele kurze Einheiten, manchmal einzelne Sätze, die Lücken werden nicht geglättet oder verfugt sozusagen, sondern dieses ganze Fragmentarische bleibt sichtbar. Es ist sehr kleinteilig, Sinneinheiten. Und auch das muss man aushalten. Die Denkpausen, die Denklücken, das doch Verstummen an manchen Stellen, die Weißräume und die Tatsache, dass es manchmal nur assoziativ von einem zum anderen geht, dass es nicht möglich ist, immer festen Boden unter den Füßen zu haben. Gerade wenn man viele Essays liest, dann weiß man ja auch, dass das einfach eine Entscheidung ist, ne, die so ein Text dann oder die für so einen Text getroffen wird. Und es gibt dann eben Essays, die diese Gedankengänge, das lese ich halt oft zum Beispiel bei Olivia Lane, sehr, sehr ausgeführt werden bis zum Schluss. Da wird eigentlich gar keine Lücke mehr gelassen. Ja, das hatten wir bei den Übergängen damals in ihrem Olivia Woolf Buch. Und hier ist es eben ganz, ganz anders. Hier ist die Lücke Teil des Textes und in diesem Sinne gleicht das Buch eher eine Art Landschaft, die man durchschreitet. Es ist ein Denkraum, es ist der Denkraum Heike Geißler, den ich da betrete, die Sicht auf die Welt. Und ich glaube, man darf das nicht verwechseln mit einer Unsortiertheit, wie jetzt in dem Nachlasstext, den du am Anfang erwähnt hast von John Didion, sondern das ist natürlich das literarische Prinzip dieses Textes und das ist genau so gewollt. Also neben dieser Kleinteiligkeit würde ich noch zwei andere Schwerpunkte ausmachen, die das Ganze sehr gut beschreibt. Es gibt immer den Humor. Der spielt eine ganz wichtige Rolle bei Heike Geißler. Der Witz, mit dem steigt es auch ein. Und dann folgt da ziemlich schnell der Wunsch, die Verzweiflung in alberne Handlungen zu verwandeln. Immer ist es der Spaß, die Albernheit, aber auch der Zirkus, der den Dingen quasi etwas zurückgibt. Das finde ich ganz interessant. Also der Humor, der irgendwie auch so eine Art Hoffnungselement ist. Mal gucken, was Rebecca Solnit dazu sagt. Sie zitiert übrigens auch sehr, sehr viel, unter anderem auch Rebecca Solnit, was ich ganz schön fand, dass ich beim Lesen sozusagen der Autorin des Buches begegnet bin, die du heute mitgebracht hast. Und das Letzte, was ich sehr berührend fand und was ich für den Text ganz wichtig finde, ist die lyrische Stimme, die sich da immer wieder einschleicht. Da habe ich auch eine kleine Stelle mitgebracht. Wie nah die befürchtete Zukunft ist, wie da die befürchtete Zukunft ist und wie viel Furchtraum noch möglich. Also es wird manchmal so verdichtet, dass es fast schon lyrisch gedichtartig ist, was ich ehrlicherweise wirklich schön finde. Grundsätzlich geht es in diesem Text darum, eine existenzielle Bedrohung sichtbar zu machen in einer eben nur vermeintlich sicheren Umgebung. Also diese wirklich körperliche, existenzielle Verzweiflung, die Heike Geißler hier beschreibt anhand ihrer Sicht auf die Welt, also einer Verzweiflung, die ihr innewohnt. Das ist natürlich etwas, wo man jetzt den Impuls haben kann zu sagen, uns geht's doch verhältnismäßig gut. Das ist ja so ein Ding, das immer wieder auch kommt. Und das schätze ich sehr an diesem Buch, dass es diese Denkbewegung, diesen Impuls aushebelt. Und zwar auf eine Weise, die ziemlich klug ist, nämlich indem es die eigene Bedrohung spürbar macht, ohne die Bedrohung anderer zu verschweigen und sie auch nicht gegeneinander ausspielt und auch nicht verschweigt, dass die Bedrohung anderer unmittelbar lebensbedrohlicher ist als die eigene. Der Grundgedanke, den ich ganz, ganz interessant finde, ist, dass eben dadurch, dass anderen auf dieser Welt nach dem Leben getrachtet wird, auch das eigene Leben massiv bedroht ist. Nicht in der gleichen Weise, sondern als eine Art Resultat. Also eine Gesellschaft, die Menschen entwürdigt, tötet, verletzt, tut das auch mit jenen, die vermeintlich sicher sind. Sie tötet also eine Art Sicherheitsgefühl, sich in dieser Welt zu bewegen, weil wir wissen ja auch, alles, was Menschen widerfährt, ist mehr oder weniger willkürlich begründet, jegliche Hetze und so weiter. Das kann einen immer quasi auch betreffen und gleichzeitig betrifft es eben lange davor schon das eigene Denken und das eigene sich lebendig fühlen in der Welt. So jetzt also mal meine Worte, wie ich das Ganze so versuchen würde zu erklären. Und irgendwann werden auch diese Schnittstellen oder diese Überschneidungen so krass sichtbar. Also wenn der eigene Sohn heimkommt und sagt, ein Freund von mir wurde gerade von Nazis durch den Park gejagt. Und es ist am Ende nicht, in Anführungszeichen, nichts passiert. aber man merkt sozusagen, dass es eben keine Pose ist, sich in dieser Welt bedroht zu fühlen, sondern dass es eigentlich notwendig ist, um anzufangen, sich verbunden zu fühlen mit anderen. Und das fand ich eine bemerkenswerte Denk- und Stoßrichtung. Das hat das Buch in mir ausgelöst, dass dieses sensibel und durchlässig sein für die Verzweiflung mich mit anderen verbindet. Ich sag dir noch zwei, drei Beispiele, worüber Heike Geißler so verzweifelt ist. Zum Beispiel über Trump, logischerweise, der auch in mir das Schlechteste hervorbringt. Es geht da nämlich um so eine Stelle, wo Heike Geißler schreibt, dass sie sich einfach wünscht, er wäre tot. Und ich habe mich auch schon oft bei diesem Gedanken erwischt. Und das ist halt so krass, weil man merkt, wie man selber andere entmenschlicht aus Verzweiflung. Ja, und das habe ich, da habe ich mich sehr wiedererkannt in dieser Schilderung. Sie ist auch verzweifelt aus Angst um die eigenen Kinder jeden Tag, dass den Kindern was passiert. Sie ist verzweifelt angesichts der Städte, die menschenfeindlich gebaut sind, also wo Bänke extra so gebaut werden, dass Menschen sich nicht darauf legen können. Also das ist ja auch wirklich das Absurdeste, was man sich vorstellen kann. Und es geht aber auch zum Beispiel um ihr Aufwachsen in der DDR, um den Lockdown. Das alles, wie gesagt, in kleineren Einheiten. Und es springt auch hin und her. Und ich habe dir noch eine Sache mitgebracht, die ich ganz toll fand und die auch für mich die Arbeitsweise so ein bisschen verdeutlicht, die Heike Geißler hier angewendet hat. Und zwar schildert sie da eine Beobachtung. Und die hat auch ganz viel zu tun mit diesen menschenfeindlichen Städten. Die lese ich dir kurz vor. Ich bin auf dem Rückweg vom Dönerimbiss, trage zwei Döner für meine Kinder nach Hause. Auf der anderen Straßenseite geht ein Mann. Er ist groß, hat einen schlaksigen, schlurfenden Schritt. Er wirkt, als sei er schon jahrelang unterwegs, als liefe er Koordinaten ab, aber er sucht nichts. Er trägt Shorts, einen Rucksack, seine Regenjacke in Lila wirkt zerfetzt, sie hängt über dem Rucksack, zum Teil auch über seiner linken Schulter. Er redet vor sich hin, schon bevor ich ihn sehe, höre ich ihn, laufe seiner die Straßen füllenden Stimme entgegen. Er ruft: Du musst zur Ruhe kommen, Quark, Quark. Der Staat kann dir da auch nicht helfen, Quark, Quark. Das Wetter will dir etwas sagen, Quark, Quark. Ich wechsle die Straßenseite und laufe ihm hinterher, ganz verknallt in sein Quark, Quark. Du bist in den falschen Film geraten, Quark, Quark. Es kommt keine Bahn für dich, Quark, Quark. Der Tag hat ein Stündlein geschlagen, Quark, Quark. Ich versuche aufzunehmen, was er sagt, aber der Wind pustet stark ins Mikrofon. Er geht an der Straßenbahnhaltestelle auf und ab. Ich gehe ein Stück parallel, dann nehme ich den Weg über den Kanal durch einen Hinterhof an der Feuerwache vorbei zurück nach Hause und übergebe dem jüngeren Kind seinen Döner, lege den Döner des älteren Kindes unter meine Bettdecke, damit er noch warm ist, wenn es vom Training kommt. Ich weiß nicht, du kennst es wahrscheinlich auch, diese Begegnungen hat man in der Stadt. Ja. Und wie das natürlich einfach erstmal unvoreingenommen zur Betrachtung wird und wie gleichzeitig, wenn man das Buch dann im Gesamten gelesen hat, sich diese kleinen Teile auch zu sowas zusammenfügen und man plötzlich merkt, wie die Verzweiflung so in alle eingewebt ist. Und eben so ein Verzweiflungsnetz geknüpft wird zwischen den Menschen. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Und ich hoffe, wir finden jetzt ein bisschen Trost angesichts all dieser Verzweiflung durch das Buch von Rebecca Solnit.
Ein bisschen Trost ist gut. Das ist eine ganze Trost, weiß ich nicht, ein ganzer Trostschwall, der da kommt von Rebecca Solnit. Und ich glaube, wir werden vielleicht auf verschiedene Aspekte nochmal kommen. Ich glaube, was beide Bücher auf jeden Fall verbindet, ist, dass es um die Gemeinschaft von Menschen geht. Also dass es um die Frage auch geht, was hält Menschen zusammen, was verbindet uns und dieses sozusagen Gemeinschaftsdenken, dass man jetzt nicht ein Essay schreibt einfach nur für sich und irgendwie mal schreiben will, wie es einem selber jetzt geht. Du hast ja geschrieben, dass sie sehr persönlich an sich ran schreibt und du hast ja auch, in dieser Stelle kam das ja jetzt auch sehr gut vor,
ja.
Aber gleichzeitig gibt es ja ein Wollen, was nach außen geht sozusagen. Es ist ja nicht dieses, ich will einfach nur, dass mir jetzt mal alle zuhören, wie schlecht es mir in Anführungszeichen geht, genau. Sondern es ist ein Mitdenken von, was bedeutet das für die Menschen zum Beispiel, die auf diesen Bänken nicht schlafen können. Das ist ja nicht sie in dem Moment, sondern sie hat ja ihre Wohnung. Oder was ist mit den Menschen anderswo, denen es extrem schlecht geht. Also sozusagen, das ist ja eine extreme Verschränkung mit der Welt und die findet bei Rebecca Solnit auch statt. Das ist das, was die interessiert. Und Genau, was will dieses Buch Hoffnung in der Dunkelheit? Ich habe da mal so zwei Sachen ausgemacht erstmal. Also erstens will sie, glaube ich, Menschen sehr konkret davon überzeugen, dass es sich lohnt, sich zu engagieren und vor allem gegen den Klimawandel quasi, ne? Oder in diesem Thema. Dazu gibt es dann auch im letzten Kapitel des Buches ganz konkrete Vorschläge. Davor würde ich sagen, geht es aber jetzt nicht primär um den Klimawandel, sondern das ist eher so ein bisschen so der letzte Punkt, den sie macht, weil sie das halt als sehr verständlicherweise als die größte Krise sozusagen, an der ganz viel mit dranhängt,
ja.
Auch ganz viele soziale Gerechtigkeitsfragen und so weiter, weil die halt sozusagen drängend ist. Und da sagt sie, das müssen wir behandeln. So, das ist das eine. Das andere ist aber, dass sie aus dem Aktivismus heraus, und sie ist eine sehr engagierte, nicht nur Autorin, Feministin, sondern eben auch engagiert in Kämpfen gegen bestimmte Ölpipelines, in Kämpfen für die Erhaltung bestimmter Bäume, weißt du, also sie ist wirklich viel draußen, sag ich mal. Sie kennt viele Leute, sie hat sich in England engagiert, sie hat sich bei Antikriegsdemos engagiert und so weiter. Sie beschreibt auch in dem Buch, wie sie immer wieder Obdachlosen zum Beispiel mit so einem Zen-Mönch zusammen Mahlzeiten bringt und so. Also sie ist wirklich jemand, die nicht einfach nur darüber schreibt oder so oder so Gedanken hat, sondern wirklich rausgeht. Und ich glaube, aus diesem Aktivismus heraus, auch aus der langen Erfahrung in Aktivismus, ist dieses Buch zu verstehen und auch herausgeschrieben sozusagen. Und sie macht da drin den Punkt, dass wir Menschen oft besser sind sozusagen, als wir glauben oder als es uns auch erzählt wird und dass es Grund zur Hoffnung gibt, also berechtigten Grund zu der Annahme. Und das grundlegende Argument, was sie hat, ist, dass die schlechten Dinge halt immer in den Geschichtsbüchern stehen, immer in den Medien obendrauf stehen und quasi auf der großen Bühne stattfinden. Und sie sagt, das ist so ein bisschen wie so, wir sind hypnotisiert von dieser großen Bühne. Trump ist da ja ein super Beispiel, ne?
Mhm.
Alles, was der macht, wird halt berichtet.
Ja.
Und man kriegt einen Schauer quasi nach dem nächsten und denkt so, das kann doch jetzt nicht auch noch sein und sowas. Und dann baut sich natürlich extrem leicht die Verzweiflung auf.
Mhm.
Und sie sagt, das Paradies gibt's eh nicht, das wird's auch nicht geben und die Menschen sind auch nicht fürs Paradies gemacht. Sie zitiert sogar an einer Stelle jemanden, der sagt, Eva hat uns eigentlich quasi, wenn es so war, einen Gefallen getan, weil dieses Paradies ist ja unfassbar langweilig. Da passiert ja nichts sozusagen. Alles, was wir Menschen lernen mussten im Miteinander und sowas, kam dadurch, dass wir aus dem Paradies vertrieben wurden, wenn man diese Geschichte so erzählen
will. Und das
will.
Erinnert mich übrigens nur ganz kurz. Ich hatte vor kurzem eine Lesung moderiert mit Daniela Seel und ihrem Buch Nach Eden, ein Lyrikband. Und da ist die Grundannahme eben auch, dass Eva nicht vertrieben wurde aus dem Paradies, sondern die Entscheidung für den Menschen getroffen hat, das Paradies zu verlassen. Also vielleicht das dritte Buch, das man in dem Zusammenhang ziemlich gut lesen kann.
Total, das ist ein schöner Gedanke. Und was Solnit eben dadurch sagt, ist, wir erreichen diesen perfekten Zustand sowieso nicht, aber... Oh, ich bin gerade kurz ein bisschen abgelenkt, weil da eine Mail kam. Aber gut, wir machen gleich weiter. aber diese Bühne, dieses, dass alles schlecht ist sozusagen, sie sagt, die Sachen sind schlecht. Es gibt viele schlechte Sachen, aber die wird es halt immer geben. Also wir werden nicht in dieses Paradies kommen. Es wird die schlechten Sachen immer geben. Aber es gibt eben auch die guten Sachen. Und was ihr Punkt ist, ist, dass die guten Sachen ständig übersehen werden. Und sie bringt da also ein plakatives Beispiel, sie bringt aber sehr viele Beispiele, aber ich will das kurz nennen, weil das sehr klar macht. Wenn sich eine Gruppe Umweltschützer dafür einsetzt, dass zum Beispiel ein riesiges Raffineriegelände irgendwo in der unberührten Natur nicht gebaut wird, dann kann das ein ewig langer Kampf sein. Das ist, kann einfach über Jahre gehen. Und am Ende, wenn es dann nicht gebaut wird, sieht man den Sieg halt nicht.
Ja.
Weil die Natur ist halt einfach weiter da, aber keiner sieht, dass da was ganz anders hätte stehen können.
Ja.
Und sie sagt halt, so ist es oft. Die guten Sachen, die passieren in der Welt, die sind nicht so klar sichtbar wie die schlechten.
Ja.
Und sie sind auch oft sozusagen Siege erkämpft über lange Zeit. Und sie beschreiben oft auch das, was hätte noch schlimmer sein können. Sie nimmt dann Walter Benjamins Engel der Geschichte und sagt sozusagen, Benjamin hatte so ein relativ deprimiertes, aus seiner eigenen Erfahrung sozusagen auch sehr verständlich, deprimiertes Bild auf die Geschichte und hat sozusagen gesagt, eigentlich wird ständig alles zerstört und alles ist ständig, ne?
Ja.
Und sie sagt an einer Stelle, der Engel der Geschichte sagt uns quasi, so schlimm ist die Welt Und der Engel der Alternative, den sie dann aufbringt, sagt, ja, aber so hätte es noch sein können. Es hätte noch viel schlimmer sozusagen sein können. Mhm. Guckt mal an, was gut ist. Und was sie jetzt in Hoffnung in der Dunkelheit macht, ist zu sagen, ich habe keine Lust, dieses Narrativ weiter zu bedienen, dass alles nur schlecht ist. Ich will mal aufzeigen, wo das Gute ist. Weil das ist sozusagen eine Aufgabe, die wichtig ist, das einfach mal klar zu machen, dass auch gute Dinge passieren, auch wenn sie nicht so leicht zu sehen sind oder so schnell zu sehen sind.
Und lass mich kurz noch einhaken, weil ich habe immer leicht den Impuls, erstmal zu denken, ja, aber wenn dann alle denken, es läuft gar nicht so schlecht, dann macht niemand mehr was. Aber wenn ich jetzt diese beiden Bücher quasi schon mal nebeneinander lege, dann wird eins nämlich ganz, ganz deutlich. Die Verzweiflung, die Heike Geißler beschreibt, und sie ist eine sehr engagierte Autorin, die sorgt trotzdem dafür, dass ein Großteil der Kraft in den Menschen einfach davonfließt. Dass dieses Gelähmtsein aufgrund von Verzweiflung einen total hindert daran, sich irgendwie, also irgendwie diese Kraft aufzubringen und auch den Willen oder den Glaube an Veränderung. Und ich könnte mir total gut vorstellen, das wirst du mir gleich verraten, dass wenn man Rebecca Solnits Hoffnungsbuch liest, dass sich dann schon auch so eine Tatkraft wieder einstellt, weil man denkt, davon möchte ich Teil sein, das will ich mittragen. Genau. Anstatt, dass man denkt, gut, dann lehne ich mich jetzt zurück.
Das ist ein total wichtiger Punkt. Es geht darum eben nicht. Und das ist auch das, sie beschreibt die andere Seite immer. Sie beschreibt ja auch, wogegen gekämpft wird. Sie beschreibt ja auch, wie die Umwelt zerstört wird. Sie beschreibt, was Bush seine Politik gemacht hat. Das Buch ist übrigens schon ein bisschen älter. Das wurde damals geschrieben aus ihrer Verzweiflung auf die Reaktion der Amerikaner auf 9/11. Da, ne, so.
Ja.
Und das ist ja das bei ihr. Sie ist engagiert, sie ist in der Welt. Sie macht nicht die Augen zu und sagt, ey, die Welt ist eigentlich voll schön und wir müssen nur den Blick mal auf das Schöne setzen. Sondern sie sagt, hört auf, und da ist auch eine starke Kritik an der Linken, hört auf immer zu sagen, ja, alles ist eh scheiße, da lässt sich eh nichts mehr machen und die Menschen sind einfach schlecht. Und da hat sie verschiedene Beispiele und vielleicht wird das da auch nochmal ein bisschen deutlicher. Ich bringe einfach mal so ein paar Punkte aus dem Buch, die sie so erzählt, die sie als Beispiele bringt. Einmal die Reaktion der Menschen in San Francisco auf das dortige Erdbeben, was es in den 1960er Jahren gab. Da gab es ein sehr, sehr großes Erdbeben und sie war da tatsächlich in San Francisco und hat das quasi aus nächster Nähe miterlebt, wie die Menschen da halt solidarisch waren, wie die sich gegenseitig unterstützt haben und so weiter. Und da zieht sie auch ein bisschen die Parallele zu den Reaktionen der Menschen in New York auf 9/11, dass sie zum Beispiel beschreibt, wie halt ganz, ganz viele Boote plötzlich organisiert wurden, um die Leute da wegzuholen, wie Menschen, also es gibt Oral Histories darüber, also Menschen, die das quasi erlebt haben. Und da beschreibt sie zum Beispiel einen Mann, das war wirklich sehr eindrücklich auch, der dann beschreibt, wie er da wegläuft vor dieser Wolke und so und dann aber stehen bleibt, um zu warten auf seine Kollegen, dass sie nachkommen, damit er nicht vor denen quasi wegläuft oder sowas. Und sie sagt halt, da wird uns zum Beispiel von Hollywood und auch von der Politik gerne erzählt, dass sobald eine Katastrophe kommt, wir Menschen eigentlich sozusagen wie Tiere sind und man sofort das Militär reinschicken muss und die Ordnung und sowas, weil sonst startet die Plünderung, sonst wird alles ganz schlimm und sowas. Und sie sagt, die meisten Katastrophen waren aber die Reaktion der Menschen nicht so, sondern die waren viel anständiger, die waren viel mehr sozusagen, dass erstmal so ein Impuls kommt zu helfen, zu gucken, aufeinander zu sorgen und dass da auch ein extremes Gefühl von Sinn quasi entsteht in diesem Katastrophenmoment, weil man sich gegenseitig handlungsmächtig irgendwie fühlt, weil man füreinander da ist. Und das ist sozusagen so, das ist das, was sie auch mit diesen Narrativen meint. Das Narrativ, was immer verbreitet wird, ist ja, lass die ruhig mal, wenn sowas mal passiert, dann ist alles vorbei. So,
dann
ist jede Solidarität weg und sowas. Ne?
Das erinnert mich, und das ist wirklich krass, an eine ganz krasse Geschichte. Es gab in den USA mal eine Flutkatastrophe. Also es gab wahrscheinlich viele, aber ich weiß nicht mehr genau, um welche es sich gehandelt hat. Aber da war es zum Beispiel genau dasselbe, dass die Medien Falschmeldungen verbreitet haben. Mhm. Da war in einer schwarzen Community jemand, der einen Bus kurz geschlossen hat, um Menschen aus den Häusern zu evakuieren. Und in den Medien wurde verbreitet, dass schwarze Einwohner jetzt anfangen würden, die Häuser zu plündern und Autos zu klauen und sich zu bereichern. Und das war so perfide, weil das vor allem Viertel betroffen hat, wo die Armee nicht rein ist, um zu helfen. Also in den ärmeren Vierteln. Und da merkt man ja auch genau das, was du gerade gesagt hast. Diese Hilfe wird erstmal unsichtbar gemacht, sie wird verschleiert hinter einem wirklich grauenhaften Rassismus. Und eigentlich ist die Geschichte, die sozusagen die Wahrheit erzählt, eine viel hoffnungsvollere Geschichte.
Genau. Und es gibt auch ein ähnliches Beispiel bei San Francisco bei diesem Erdbeben, weil damals die Politik das Militär reingeschickt hat, um quasi zu verhindern, dass die Leute jetzt anfangen zu plündern und sich wie die Wilden zu benehmen und die Ordnung herzustellen. Und dann haben Soldaten teilweise einfach Leute, die helfen wollten, erschossen, ne? Weil die so völlig übermotiviert sozusagen waren. Und die Leute haben aber trotzdem auch da dann nicht irgendwie die große Revolution gestartet, sondern haben sich einfach umeinander gekümmert und haben quasi trotz der Soldaten, trotz des Militärs, einfach nach sich geguckt. Das ist so ein Punkt, was ich sehr, sehr wohltuend fand. Und das schließt ja nicht die Augen, weißt du? Das sagt, es gibt diese Katastrophe, es gibt diesen unfassbar grauenhaften Moment oder diese grauenhaften Momente, eben Naturkatastrophen oder Terrorismus.
Ja.
Aber das, was dann erzählt wird, wie die Menschen da anscheinend drauf reagieren, und sie sagt, das Schlimme an 9/11 sozusagen im Nachhinein, war nicht dieser erste Moment. Da haben die Leute extrem gut zusammengearbeitet und da sind Menschen aus allen Nationen sozusagen, haben sich gegenseitig unterstützt. Das Schlimme war dann, dass man sich das hat aus der Hand nehmen lassen, diese Solidarität, die da entstanden ist, dieses, dass plötzlich alle miteinander über Politik reden wollten, dass man sich gefragt hat, was ist hier eigentlich passiert, ja. Wie können wir damit, dass man sich das hat aus der Hand nehmen lassen und dass dann die Medien und die Politik sozusagen dieses Narrativ vom Krieg gegen den Terror und jetzt müssen wir in diese Länder rein und dass man, dass das dann sozusagen das Dominierende geworden ist. Da kommt sie dann aber zum nächsten Punkt, nämlich, dass durch 9/11 und durch die Reaktion auf den Irakkrieg es ja diese unfassbar riesigen Demonstrationen gab. Also das war ja, das ging ja wirklich weltweit sozusagen, sind ja extrem viele Menschen auf die Straße gegangen. Und das ist so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, in Seattle gab es ein Treffen der Welthandelsorganisation in 1999, was auch ein sehr entscheidender Punkt war, weil da auch viele Leute zum ersten Mal gegen die Globalisierung gekämpft haben. Und zwar gegen die Globalisierung im Sinne von, große Konzerne nehmen sich einfach irgendwo alles, was sie sozusagen haben wollen, und denen wird kaum was entgegengesetzt, ne? Und das sind so zwei Punkte, dieser Kampf gegen den Irakkrieg und ein paar Jahre vorher sozusagen diese Situation in Seattle, wo eben so eine globale Gerechtigkeitsbewegung entstanden ist, die sich wirklich global vernetzt haben, um aber das Lokale quasi zu schützen. Weil ganz viele Leute halt festgestellt haben durch die Vernetzung, dass sie ähnliche Probleme haben. Nämlich, irgendwo kommt ein Konzern hin, kriegt relativ wenig Widerstand von der Politik und vergiftet die Wässer, die Gewässer, weiß ich nicht, streut Pestizide auf die Felder und so weiter. Ne? Dass es sozusagen Probleme gibt und dass Menschen sich zusammengetan haben und sich da engagiert haben, das ist noch ein Punkt. Ein Punkt, den sie noch erwähnt, sozusagen auch ein erfolgreicher Kampf, ist der Kampf von Indigenen für ihre eigene Sichtbarkeit in der Geschichte ihrer Länder, die Vernetzung von Indigenen untereinander und der Kampf auch für eigenes Land und eigene Rechte. Da gab es tatsächlich in den letzten Jahrzehnten wirklich enorme Erfolge. Natürlich kann man, wenn man es aus der Verzweiflungsbrille sehen will, sagen, denen wurde ja auch alles weggenommen und so. Es war auch nicht schwer, da irgendwie Erfolge. Aber dass überhaupt das möglich war, und die haben auch oft voneinander sozusagen gelernt, ne? Also durch die Vernetzung, die dann irgendwie stattgefunden hat, haben sie halt auch gesehen, okay, so und so ist der Kampf ganz gut gegangen. Die haben die und die Klage eingereicht oder so. Und dann haben eben andere Stämme das auch so gemacht. Also, ne, das beschreibt sie auch, wie Aktivistinnen und Aktivisten durch Vernetzung sich gegenseitig wirklich helfen und unterstützen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Perspektive so wichtig ist, weil gerade Menschen, die in erster Hand betroffen sind von solchen Unterdrückungsmechanismen oder ja so Enteignungsgeschichten, dass die ja immer versucht haben, sich aufzulehnen, sich zu vernetzen und für ihre Rechte zu kämpfen. Und wenn man dann jetzt mal blöd gesagt aus so einer westlichen Perspektive heraus sagt, oh, alles ist so schlimm, man kann sowieso nichts tun, negiert man ja auch komplett deren Erfolge und gleichzeitig hilft man denen nochmal weniger weiter, als wenn man sich denkt, oh, guck mal, da gibt es eine Organisation, die vernetzt irgendwie indigene Stämme in Südamerika, um das Land vor Zugriff zu schützen, auf dem die leben, lass doch da mal irgendwie zumindest Geld oder irgendwie sowas hinschicken, weil die machen tatsächlich was Wichtiges und das hat Erfolg, das bringt was.
Und das hat eben Erfolg, es gibt diese Erfolge, ne? Wir haben ja vor ein paar Wochen über Tochter des Regenwalds gesprochen, genau. Wo es ja auch um so einen Kampf ging, der auch Erfolg hatte.
Da hatte ich gerade dieses Beispiel her, ja.
Genau, und da war es ja auch so, dass Leute aus westlichen Ländern teilweise gekommen sind, um diesen Kampf zu unterstützen sozusagen und dass sie aber dann auch Teil eines Teams wurden, also nicht sozusagen dieses so quasi entwicklungshilfemäßig, sondern das ist unser Kampf und wenn ihr wollt, könnt ihr da und da mitarbeiten. Ja. So, ne? Also dass man sich das Narrativ auch nicht aus der Hand nehmen lässt. Und ich fand, zwei Sachen sind ihr noch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dafür ist es auch wichtig, die Hoffnung zu behalten. Sie sagt nämlich, die großen Veränderungen beginnen erstmal im Kopf. Man muss sich vorstellen, dass es anders sein kann. Man darf nicht glauben, dass es so bleiben muss. Und sie rekurriert dann auch noch teilweise auf ältere geschichtliche Ereignisse. Dass während der Französischen Revolution sich Leute wirklich gedacht haben, nee, warum muss eigentlich der König quasi, ist der wirklich von Gott legitimiert? Ist das so richtig? Das war ja über ganz lange Zeit einfach unvorstellbar. Das war einfach so, ne? Und ein anderes Ding ist das Frauenwahlrecht, wo sie auch sagt, da kam ja ganz lange Zeit, war das einfach so. Und da kam auch keiner groß auf die Idee, das zu hinterfragen. Und sie sagt, deswegen hätten nicht Leute irgendwie angefangen, sich das anders vorzustellen, wäre das auch so geblieben, weil es muss ja irgendwann kommen, sozusagen, ne? Und deswegen ist halt für sie dieses, die Vorstellungskraft und sich eine andere Welt vorzustellen oder die Hoffnung darauf nicht aufzugeben, ist enorm wichtig, weil nur dadurch Veränderungen kommen. Und sie sagt, und das fand ich auch einen ganz interessanten Punkt, dass die Menschen, die sozusagen diese Vorstellungskraft mit sich bringen und die das haben, das sind oft die Leute, die am Anfang am Rand stehen, weil der sozusagen, das schwappt immer von den Rändern in den Mainstream eigentlich. Mhm. Die werden eine Zeit lang bespottet, dann wird so gesagt, so, das sind irgendwelche Spinner, jetzt wollen die auch noch die und die Rechte. Wir erleben das ja auch immer wieder bei verschiedenen, also beim Einsatz für verschiedene Rechte, ne? Homosexuelle zum Beispiel wurden auch lange Zeit einfach so ausgegrenzt an den Rand, und wenn die dann demonstriert haben oder so, hat der Mainstream in Anführungszeichen sich drüber lustig gemacht, und dann irgendwann wird es aber akzeptierter. Irgendwann ist es idealerweise, und dann ist ja so ein Kampf auch nicht vorbei, das sagt sie übrigens auch.
Klar, es gibt ja auch die Backlashes und so, ne?
Aber trotzdem ist es halt wichtig, sich vorzustellen, dass man sagt, nee, in so einer Welt will ich nicht leben, ich will, dass die Welt eine andere wird, ne? Und lass mich sozusagen ein bisschen zum Fazit kommen. Einerseits hat mich das Buch beeindruckt, weil es sprachlich sehr klar, sehr prägnant, sehr brillant geschrieben ist. Also du hast ja auch Orwells Rosen noch im Kopf, und das ist einfach so.
Kann es mithalten? Das wollte ich dich die ganze Zeit fragen.
Es kann mithalten.
Och, wie schön, ja.
Es ist einfach so unfassbar gut, und ich habe von dem Buch tatsächlich nicht so viel erwartet, weil ich irgendwie so dachte, was du auch vorhin schon erwähnt hast, wird das jetzt so ein bisschen so ein Ratgeber-Ding, dass ich mich halt gut fühle oder sowas, weißt du? Oder wird das jetzt so ein bisschen so oberflächlich oder so? Aber ist es einfach überhaupt nicht. Es ist auch wirklich essayistisch sehr, sehr gut. Dann das Buch, dem Buch gelingt es wirklich was finde ich auch nicht viele Bücher schaffen. Man sagt das zwar immer so als Anspruch, aber dieses Buch sorgt wirklich dafür, dass einem so ein bisschen der Kopf gewaschen wird. Also, dass man im besten Sinne sozusagen sagt, nein, es ist aber nicht richtig, es ist quasi bequem zu sagen, ja, alles ist schlecht und alles wird nur schlechter, und das ist in Anführungszeichen meine realistische Sichtweise. Was Solnit hier nämlich auch macht, ist eine starke Kritik an den Linken, so allgemein so ein bisschen, ne? Sie macht das natürlich
so
wesentlich.
Ganz allgemein, ja.
Es ist sozusagen ein sehr starker Rundumschlag, aber natürlich ist es bei ihr viel präziser, als ich es jetzt sozusagen sage, ne?
Würde vielleicht die Zeit ein bisschen sprengen.
Genau. Und zwar würde ich da kurz einen Satz einfach was zitieren. Das Hoffen, schreibt Ernst Bloch, ist ins Gelingen verliebt statt ins Scheitern, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auf viele der hörbarsten Elemente der Linken wirklich zutrifft. Und dann an einer anderen Stelle, die Trostlosigkeit der Welt wird benötigt, damit sich das Drama des eigenen sich über die Dinge Erhebens vor diesem Hintergrund abheben kann. Und sie kritisiert wirklich einfach sehr, sehr scharf, dass die Linken sich in ihrer Verzweiflung quasi bequem machen und dass sie eigentlich sozusagen das Gegenteil von dem machen, was die machen, die Macht haben. Die sagen nämlich, ist doch alles super bei uns, sieht doch super hier aus, ne? Es ist alles so, wie es sein soll, und bereichern sich. Und dann kommen die Linken und sagen, nee, es ist quasi genau die Kehrseite davon, es ist alles schlecht, und das wird auch nicht besser, weil selbst wenn ein kleiner Sieg mal irgendwo erinnern wird, das ist nichts wert, weil das große Ganze stimmt noch nicht. Und da kommt halt Solnit und sagt, das große Ganze, dieses Paradies wird es eh nicht geben.
Ja.
Und sie findet es einfach quasi unfassbar, dass man jeden Sieg, den man erringt, dann immer sagt, ja, aber das war ja jetzt, das hat ja jetzt die Organisation gemacht, und die ist ja in einem anderen Punkt quasi ein bisschen fragwürdig. Oder dass man sozusagen über so eine Besserwisserei und über so eine, sich in der Verzweiflung das zu seiner Masche zu machen, halt sich extrem bequem macht und gar nicht ins Handeln kommt.
Ja,
und dann sagt sie, gut, dann verändert sich halt gar nichts, ne? So, sondern es braucht dieses, ich finde diesen Satz einfach sehr gut, ist ins Gelingen verliebt statt ins Scheitern, ne? Und der letzte Punkt, warum ich dieses Buch wirklich sehr gut finde, ist, dass es auf 250 Seiten so viel mehr Stoff enthält als das, was ich jetzt erzählen konnte. Also sie schafft es irgendwie auch wieder ein bisschen wie bei Orwell extrem viel reinzubringen, ohne dass du das Gefühl hast, du bist überfordert, aber auch so viele gute Punkte einfach zu machen, ne? Ja. Also manchmal hat man ja auch ein Essay und liest den und dann denkt man so, okay, 2, 3 Gedanken waren richtig gut, der Rest war so ein bisschen die Hinführung davon. Dazu, bei ihr ist es so, es kommen zwar Gedanken wieder, aber eigentlich ist jede Seite, jede zweite Seite, hast du irgendwas, wo du denkst, wow. Also es ist einfach ein richtig, richtig gutes Buch und auch ein richtig mutmachendes Buch im besten Sinne.
Das klingt gut, dann rück rüber. Dann will ich es mit nach Hause nehmen.
Du kannst es gleich mit nach Hause nehmen. Es hat mich so glücklich gemacht, ey. Gut, dann kommen wir noch zu unserem letzten Block für heute. Was vom Tage übrig blieb.
Heute erinnern wir zum Schluss anlässlich ihres baldigen Geburtstages an Rose Ausländer. Die hatte nämlich am 11. Mai 1901 ihren Geburtstag, also sie ist geboren worden, und am 3. Januar 1988 ist sie gestorben, übrigens in Düsseldorf in Deutschland. Und geboren ist sie in Tschernowitz, das damals zu Österreich-Ungarn gehört hat und heute in der Ukraine liegt, ganz im Süden. Und ich finde es auch ganz interessant, dass sie geboren wurde mit dem Namen Rosalie Beatrice Scherzer. Den Vornamen hat sie eingekürzt, den Nachnamen hat sie von ihrem Mann, von dem sie dann aber auch wieder geschieden wurde. Auf Planet Lyrik heißt es, dass Rosa Ausländers Schreiben biografisch ist und dass sie die Lebenssituationen beschreibt, in denen sie sich befunden hat und auch über Hoffnung, aber auch über Verzweiflung viel geschrieben hat, also total passend auch zu unserer heutigen Folge. Ich fand das ganz interessant, weil da wird auch beschrieben, dass wenn sie ein anderes Leben gelebt hat, in anderen Umfeldern, hätte sie ein ganz anderes Werk verfasst. Und eigentlich scheint mir das total klar, das ist ja immer so, aber die haben wirklich betont, dass das Werk bei Rosa Ausländer einmalig eng verknüpft ist mit den Gedichten, die sie verfasst hat. Und es gibt richtige Listen darüber, was in ihren Gedichten so vorkommt oder welche Themen ihre Gedichte immer wieder streifen. Und das lässt sich ganz eng mit ihrer Biografie verbinden. Da gehen wir mal kurz durch. Es gibt so, ja, 6 große Themen. Einmal sind das Gedichte über die Bukowina, also die Landschaft ihrer Kindheit und Jugend. Sie hatte dort eine sehr, sehr schöne Kindheit und Jugend, die sie in, ja, vielfach, deren Verlust sie vielfach betrauert hat in den Gedichten. Es gibt Gedichte über das Judentum, denn sie ist groß geworden in einem liberal-jüdischen und weltoffenen Elternhaus. Es gibt, das kannst du dir vorstellen, bei jemandem, der 1901 geboren wurde, dann die Einschnitte durch die 2 großen Weltkriege. Ich finde das immer wirklich, macht mich immer sehr betroffen, wenn Leute genau so geboren werden, dass sie diese 2 wirklich schrecklichen Kriege erleben mussten. Also es gibt die Shoah-Gedichte, es gibt Exilgedichte, es gibt Gedichte, die sich mit der Sprache beschäftigen. Und das ist jetzt natürlich, wie du merkst, eine sehr grobe Unterteilung, weil sich das auch nicht trennscharf machen lässt. Und dann gibt es Gedichte über das Älterwerden und den Tod. Ich habe schon erwähnt, ihr Leben ist geprägt von den beiden Weltkriegen und ganz lange spielt sich ihr Leben immer wieder zwischen Tschernowitz und den USA ab, wo sie sozusagen hin und her pendelt, klingt ein bisschen unaufwendig, aber du kannst dir vorstellen, dass dieses Leben eben mit großen Reisen verbunden gewesen ist. Sie ist also 1916 das erste Mal mit der Familie geflohen über Budapest nach Wien vor dem Ersten Weltkrieg und hat dann nach ihrer Rückkehr Literatur und Philosophie studiert, ist dann wieder in die USA gegangen und war dann aber wieder zurück schon in Tschernowitz, als 1939 infolge des Hitler-Stalin-Pakts im Juni 1940 sowjetische Truppen die Stadt besetzt haben. Und sie wurde dann auch verhaftet als angebliche US-Spionin und war 4 Monate im Gefängnis, bevor sie wieder entlassen wurde. Sie hatte viele verschiedene Jobs, hat dann auch Gedichte geschrieben, hat zwar viel Lob von der Kritik bekommen, aber von LeserInnen eigentlich keine Aufmerksamkeit erhalten. Und das war ziemlich lange so. Sie ist dann 1941 als die Verfolgung der Juden auch in Rumänien begonnen hat, ist sie ebenfalls gefangen genommen worden, ist ins Ghetto gekommen, hat dort übrigens auch Paul Celan kennengelernt, hat in einem Versteck dort die Deportation überlebt und ist nach der Befreiung 1944 zurück in die USA gegangen. und ist dann Mitte der 60er wieder nach Wien gekommen, ein Jahr später nach Deutschland gekommen und dort hat sie dann 65 ihren zweiten Gedichtband Blinder Sommer veröffentlicht. Das war ihr literarischer Durchbruch, hat ihr Auszeichnungen eingebracht. Und dann dieses ist ein sehr, sehr bewegtes Leben und auch ein sehr bewegtes Leben zwischen den Orten auf der ganzen Welt fast schon. Und sie hatte dann einen Oberschenkelhalsbruch und von dem hat sie sich nie richtig erholt und sie ist dann quasi stillgelegt worden, hat sich körperlich nicht mehr bewegt, ist nur noch zu Hause geblieben, hat ab 1977 ihr Zimmer nicht mehr verlassen und sich nur noch aufs Schreiben konzentriert. Und ich fand es sehr bemerkenswert, dass jemand, der so viel auf den Beinen war, dann sozusagen in die Stille kommt, gezwungen wird quasi. Und bis zu ihrem Tod 10 Jahre später hat sie dann wirklich enorm viele Gedichtbände veröffentlicht, die ganz hohe Auflagen erreicht haben. Sie hat insgesamt rund 3000 Gedichte geschrieben, von denen 2400 publiziert sind. Und sie hatte immer, immer, und da sind wir wieder bei der Hoffnung, ein Urvertrauen in die Sprache und hat die Gewissheit gehabt, dass alles sagbar ist. Und das finde ich ganz schön, auch angesichts dessen, was sie erlebt hat im Zweiten Weltkrieg. Und ja, es ist einfach eine sehr, sehr interessante Lebensgeschichte. Ich bin froh, dass wir sie hier mal kennenlernen und ihr nochmal nahe kommen. Und ich würde sagen, wir stoßen an auf Rose Ausländer und sehen uns nächste Woche.
Bis dann.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.